Ja, einen schönen guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich heute, was eher ungewöhnlich für mich ist, in einem Kostüm da. Und dieses Kostüm habe ich vor knapp 4 Jahren getragen, aus einem besonderen Anlass. Und zwar war ich vor knapp 4 Jahren zu einem Vorstellungsgespräch in München und jetzt bin ich schon seit über 3 Jahren in meinem jetzigen Job. War damals ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Und in so einem Vorstellungsgespräch, da kriegt man jede Menge Fragen gestellt. Man muss sagen, wer man ist, man muss sagen, was man tut, was man kann, was für Erfahrungen man mitbringt, welche Fähigkeiten man mitbringt. Ich habe Fragen bekommen, wie ich in der einen oder anderen Situation reagieren würde und musste dann schnell beantworten, wie ich das machen würde. So wie ich in Erinnerung habe, glaube ich, hat Adi 2 oder 2,5 Stunden gewartet, bis das Bewerbungsgespräch vorbei war im Auto und wir wieder fahren konnten. Warum erzähle ich euch das alles? Weil Jesus bei euch auch ein Bewerbungsgespräch führt. Ben hat schon verraten, dass wir eine neue Predigtreihe starten und ich würde die mal überschreiben mit Jesus bewirbt sich. Heute und in den nächsten 3 Sonntagen wird Jesus einfach sagen, wer er ist, wie er ist, was er mitbringt für dich, was du davon hast sozusagen, wie er in der einen oder anderen Situation reagiert, wenn du ihn bei dir anstellst. Heute, das hat Ben auch schon verraten, geht es darum, dass Jesus sich bewirbt, darum dein Hirte zu sein. Und zwar ein guter Hirte zu sein in deinem Leben. Hirte ist in unseren Tagen ein eher sehr, sehr seltener Beruf. Aber zu Zeiten Jesu war es ein sehr, sehr häufiger Beruf. Wahrscheinlich war in den meisten Familien immer jemand Hirte. Nicht nur Männer, auch Frauen waren Hirten und Hirtinnen. Und obwohl es so ein häufiger Beruf war, war es eigentlich nicht ein sehr angesehener Beruf. Umso erstaunlicher finde ich, dass es ausgerechnet Hirten waren, die mit die ersten waren, denen die Geburt von Jesus verkündet worden ist. Aber wenn wir so gucken in die Lebensgeschichten von diesen bedeutenden Leuten in der Bibel, einem Mose oder einem König David, dann stellen wir fest, dass lange bevor sie irgendjemand geleitet haben, ihr Beruf Hirte war, für viele Jahre. Jesus bewirbt sich als Hirte für dich. Ich habe festgestellt, dass ich so dreimal in der Bibel gibt es so Verse, die überschrieben sind mit der gute Hirte. Der eine steht in Hesekiel 34, einem prophetischen Buch, wo vom guten Hirten prophetisch berichtet wird, der kommen wird und wie der ist. Der zweite Text, sicherlich der bekannteste, der ein oder andere kennt ihn, ist der Psalm 23. Wo König David, damals war er noch nicht König, als er den Psalm geschrieben hat, sondern auf der Flucht, einfach auch sagt, wie der Herr sein Hirte ist. Und der dritte Text, der steht im Neuen Testament, im Johannesevangelium 10, wo Jesus selbst davon berichtet, er ist der gute Hirte. Und ich möchte mit euch jetzt zum Anfang diesen Psalm 23 lesen. Vielleicht hat der ein oder andere eine Bibel mit. Ich habe die Luther-Übersetzung diesmal ausgewählt. Es war gar nicht so einfach auszuwählen, welche Übersetzung man dieses Mal nimmt. Ich selber bin mit der Luther-Bibel groß geworden und habe sie schätzen gelernt, genauso wie viele andere Übersetzungen, die auch so gut sind. Der Herr ist mein Hirte, schreibt David. Mir wird nichts mangeln. Oder wie Neues Leben-Übersetzung schreibt, ich habe alles, was ich brauche. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Andere Übersetzungen sagen, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Die Elberfelder Übersetzung sagt, mein Becher fließt über. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn wir so an Hirten denken, dann denkst du vielleicht an eine Begegnung, wo du unterwegs warst und hast da so eine große Schafhirte gesehen. Und wenn du viel Glück hast, war sogar auch ein Hirte dabei. Und wenn man so, wie ich aufgewachsen bin, mit diesen Kinderbibeln, dann sieht man auch immer diesen Hirten und diese dicken grünen Wiese. Und so diese Vorstellung hat man auch, erweitert mich auf grünen Auen. Aber ich finde es so toll, dieses Bild, was der Ben ausgewählt hat, weil das ist eher so die Realität des Hirtenseins und des Schafseins zu Zeiten Jesus. Da war diese grüne Aue eher ein Leiden von Grasbüschel zu Grasbüschel. Vielen Dank, Ben, dass du so ein tolles Bild für die PowerPoint ausgesucht hast. Ich habe nämlich gestern noch versucht, eins zu finden, was mir meine Schwägerin verlangen, und ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Also vielen Dank, das ist das perfekte Bild, weil eigentlich sieht das Hirten und Hirtensein und Schafsein so aus, von dem die Bibel redet. Und wer in Israel war schon mal, der weiß, da ist er eher Wüste und Halbwüste in den meisten Gebieten. Vielleicht nach den Frühlingsregenfällen ist es schon mal grün, aber die meiste Zeit des Jahres eben nicht so. Und weil es da eben nicht so grün und so saftiges Gras gibt wie bei uns, braucht es eben auch Wasserstellen und Ruhestellen. Ich darf schon mal weitergehen zu meinem ersten Punkt. Jesus bewirbt sich bei dir und er sagt, ich führe und versorge dich. Der Hirte war zuständig, die Schafe so zu führen, dass sie immer genug Futter hatten, dass sie auch Ruhestellen hatten, weil Schafe brauchen Ruhestellen, und dass sie auch Wasser genug hatten. Der Hirte ging voran und hat die Herde geleitet. Er musste wissen, wo die nächste Futterstelle ist. Er musste wissen, wo der nächste Brunnen in der Regel war, das damals Brunnen ist, und dass die Schafe rechtzeitig dahin kommen. Jesus bewirbt sich bei dir und sagt, willst du dich von mir leiden lassen? Vertraust du mir, dass ich dich versorge, dass es dir nicht an nichts mangeln wird? Jesus verspricht es auch im Johannes 10, diesem Kapitel, was ich schon erwähnt habe. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist wieder dieses Bild, mein Becher fließt über. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt, wo es um die Großzügigkeit Gottes ging. Und dann habe ich diesen Kelch mitgebracht vom Abendmahl und wie das in Israel nun mal gefeiert wird, dass man das einschenkt, dass es überfließt. Und das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Er möchte dir Leben im Überfluss geben. Da geht es nicht darum, dass du jetzt ein Rieseneigenheim hast und einen Porsche fährst. Das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn er von Leben spricht, ist auch nicht dein biologisches Leben gemeint, damit du halt irgendwie lebst und atmest. Sondern es geht darum, er will dir erfülltes, sinnvolles Leben schenken. Ein Leben, das es sich zu leben lohnt. Und das über das normale Maß hinaus. In diesem Vers 1 von Psalm 23 heißt es, mir wird nichts mangeln. Oder in anderen Übersetzungen, ich habe alles, was ich brauche. Bei uns in Deutschland hat Mangel eher nicht so den Namen Hunger oder Durst oder nichts anzuziehen zu haben oder keine Unterkunft haben. In Ausnahmefällen vielleicht schon, aber in der Regel haben wir das alles. Bei uns heißt der Mangel eher Verlassenheit, Einsamkeit, sich nicht verstanden fühlen, manchmal auch Leid und Kummer, Streit, kaputte Beziehung. Jesus möchte dir Leben geben, ein Leben, was sich wirklich lohnt. Und das sagt, so wie Ben das vorhin schon gesagt hat, du bist, und was wir gesungen haben auch, wir sind nie alleine. Ich glaube, der Jürgen hat es gesagt. Wir sind nie alleine. Jesus ist da, er geht voran, er schätzt dich, er liebt dich und er geht vor dir her. In Johannes 10, Vers 3 heißt es, dass er die Tür öffnet und die Schafe, davon ist jetzt Jesus gemeint, der Türhüter öffnet ihm, also Jesus, und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Anders als wie das Hirtensein, so was wir uns vorstellen heute haben, meistens sind die Schafe einfach irgendwo eingepfercht. Als hier hinter der Gemeinde noch nicht verbaut war, haben wir öfters mal im Jahr so Schafherden gehabt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Aber da war kein Hirte. Da war allenfalls ein Hirte, der die mal gebracht hat, eingepfercht hat und dann waren die ein paar Tage da und dann waren sie auch wieder weg. Aber Hirte sein heißt eigentlich ein Leben mit den Schafen. Ich habe mit dem Adi jetzt vor kurzem eine Sendung angeguckt über den letzten Wanderschäfer Deutschlands, weil ich habe mir so ein bisschen Sendung über Schafe und Hirten angeguckt, um mich da auch so ein bisschen zu informieren. Und es gibt wenig Hirten, noch richtige Hirten in Deutschland. Und der ist 8 Monate im Jahr mit diesen Schafen unterwegs, dann ist es zu kalt, dann sind sie im Stall. Und ich fand es sehr spannend, weil er geht tatsächlich den Schafen voraus. Der hat eine Herde von 1000 Schafen und dann muss er da beweiden, Landschaftspflege machen. Und das Spannende war, er musste durch ganz Augsburg kommen mit dieser Herde, um auf der anderen Seite von Augsburg rauszukommen und dort zu beweiden. Nur ist das nicht so einfach mit 1000 Schafen, durch eine Stadt wie Augsburg zu ziehen. Und er wusste sehr genau, wo die Schafe führt. Er wusste genau, wann er sie, sag ich mal, durchpushen muss, wo es schnell gehen muss, weil da Gefahr ist. Und er wusste aber auch, wann Ruheplätze sind, weil die Schafe wieder Erholung brauchen. Und die ganze Zeit hat er gerufen und die Schafe sind gefolgt, mehr oder weniger. Die Schafe kennen seine Stimme. Und wenn du zu Jesus gehörst, das ist ein Zeichen davon, dass du ein Schaf Jesus bist, dann kennst du die Stimme. Das Kennen heißt Wissen aufgrund von Erfahrung, wie Gott ist. Und dieser Hirte, der kennt dich. Du bist dann nicht Schaf 2360, sondern er kennt dich mit Namen. Und Namen in der Bibel haben einfach eine Bedeutung, sagen etwas über die Person aus. Das heißt, Jesus ruft dich beim Namen, er ruft dich als Person, er ruft dich bei deiner Persönlichkeit mit allem, was du bist. Du bist keine Nummer. Und so ein guter Hirte, der weiß, dass Schafe eben keine Rentiere sind. Rentiere können große Strecken im Dauerlauf überbringen, aber Schafe können das nicht. Schafe gehen eher ganz gemütlich, während sie grasen und Schafe brauchen auch wieder zwischendrin Ruhepausen. So ein guter Hirte, der schaut, dass alle mitkommen können. Die Mutterschafe genauso wie die kleinen Lämmer oder vielleicht die Tiere, die etwas schwächer sind als andere. Es ist eher ein ruhiges Tempo. Schafe sind Herdentiere. Sie können entgegen der landläufigen Meinung sehr gut sehen. Sie können noch besser hören und riechen und sind lernfähig. Also sie können sich sogar Gesichter merken und nach 2 Jahren wiedererkennen. Also dieses dumme Schaf stimmt überhaupt nicht. Schafe sind überhaupt nicht dumm. Aber sie sind nicht sehr gut in Orientierung. Und deswegen brauchen sie einen Hirten, der weiß, wo es lang geht und wo sie durchkommen können. Wenn du deinen Hirten kennen willst, dann musst du Zeit mit ihm verbringen. Zeit, indem du mit ihm redest, ihm Fragen stellst, ihm zuhörst. Und Zeit, auch in seinem Wort zu lesen, damit du weißt, wie dieser Hirte ist. Ich habe gesagt, dass Schafe auch Ruheplätze brauchen. Schafe sind Wiederkäuer. Das heißt, sie brauchen Zeiten, wo sie einfach die Nahrung nochmal wieder hochbringen und verdauen. Und wir brauchen das auch. Deswegen hat Gott den 7. Tag als Ruhetag, als Schabbat geschaffen. Und das war auch eines der ersten Sachen, als Mose die Gesetze am Berg Sinai bekommen hat, dass ein Ruhetag eingerichtet wird und dass der zu halten ist, weil Gott weiß, wir brauchen diese Ruhetage, um zu verdauen. Zu verdauen, was wir so erlebt haben, aber auch zu verdauen, was er gesagt hat, darauf herumzukauen, damit wir wirklich diese gute Nahrung bekommen. Das ist eine hart umkämpfte Sache in der heutigen Zeit, diese Ruhezeiten zu haben, aber wir brauchen sie. weil wir sonst krank werden. Das Gute ist, dass Gott sagt, an diesen Ruhetagen kannst du nichts verpassen. Du verpasst nichts, wenn du an diesen Ruhetagen auch mal nicht arbeitest. Mein zweiter Punkt ist, Jesus sagt, ich schütze dich. Schafe sind Fluchttiere. Sie können sich schlecht eigentlich gar nicht verteidigen. Anders wie Büffel, die sich zusammenstellen können und dem Löwen auch mal Paroli bieten können oder ihn verjagen können. Schafe können das nicht. Und zudem sind Schafe enorm schreckhaft. Diese Hirte hat gesagt, so eine der größten Gefahren neben den Autos, wenn er seine Schafe leitet, sind zum Beispiel freistreunende Hunde. Weil wenn dieser Hund auf diese Herde zuläuft, dann rennen die in alle Richtungen. Und das ist in so einer Stadt gefährlich. Und das ist auch nicht so leicht, die dann alle wieder einzusammeln. Und man hat gesehen, dass schon ein einzelner Fußgänger, der vor den Schafen steht, reicht, dass sie nicht mehr weitergehen. Schafe sind enorm schnell in Panik zu versetzen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ich kenne diese Situationen, wenn was völlig unvorhergesehen kommt. Dann gehen 1000 Gedanken. Du wirst kurz krank vor deinem Urlaub und der Flug ist schon bezahlt und die Unterkunft und dann hängt das noch dran und dann ratter, 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 Panik. Dann kommen die Dinge nicht so, wie du es vorgestellt hast. Du kriegst irgendwo eine Absage, der Handwerker kommt nicht. Irgendjemand kommt zu spät. Panik, was mache ich denn jetzt? Oder du hast wirklich ein ernsthaftes Problem, ein Unglück, wirst arbeitslos, du wirst selber krank oder ein geliebter Mensch oder verlierst jemanden. Angst, was kommt jetzt? Manchmal ist es auch nur der Gedanke, dass etwas passieren kann, was uns in Panik versetzt. Und deswegen braucht es so einen guten Hirten, dem wir vertrauen können, dass er uns schützt. Im Psalm 23 schreibt David, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieser Vers sagt mir zwei Dinge. Es ist normal, dass es Zeiten gibt, wo man durch dunkle Täler geht. Und es ist auch normal, dass es Situationen gibt, die Unglück sind in unserem Leben. Jesus sagt nicht, ich verhindere, dass euch das passiert. Aber er sagt, er ist in diesen Zeiten bei dir und führt dich durch. Manche Übersetzer sagen statt finsteren Tal auch Tal des Todesschattens. Das Wort, das da steht, ist eigentlich stockdunkel, eine Finsternis, in der man absolut nichts mehr sehen kann. Als ich mit Adi in Israel war, dann sind wir auch durch diese Bewässerungsanlage, diesen Hiskia-Tunnel in Jerusalem gegangen, der durch einen Fels gehauen ist. Da musst du dein eigenes Licht mitbringen, weil da gibt es keins. Und wenn du da in diesem Tunnel bist und machst die Lampe aus, dann siehst du nichts. Und wenn du deine Hand vor die Augen hältst, du siehst nichts. Es ist wirklich stockdunkel. Und wenn du in diesem Tunnel bist und da noch nie durchgegangen bist, dann hast du auch keine Ahnung, wie lange das dauert. Es ist recht beengt zum Teil, man muss sich zum Teil bücken. Du weißt nicht genau, wann bin ich wieder draußen. Aber irgendwann bist du plötzlich draußen. Und so ist es auch, wenn wir in Zeiten stecken, wo es uns nicht gut geht, wo wir Leid haben, wo wir Trauer haben, wo Dinge schlecht gelaufen sind, wo wir vielleicht selber Mist gebaut haben, den wir nicht mehr ändern können und nicht, die Folgen auch nicht mehr verändern können, dann darfst du wissen, Jesus ist da. Wenn du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll, wenn du, wie wir sprichwörtlich sagen, kein Licht am anderen Ende des Tunnels siehst, darfst du wissen, dass du einen Hirten haben kannst, der dich durchführt. Es ist nicht notwendig, im dunklen Tal zu campen und ein Zelt aufzubauen, sondern das sind die Zeiten, wo man durchgehen muss und vertrauen, dass auch irgendwann wieder diese grünen Auen kommen. Diese Zeiten, wo es uns besser geht, wo wir ausruhen, wo wir verschnaufen können. Die schwierigen Zeiten sind es, wo wir an Tiefe gewinnen. Weil es die Zeiten sind, wo wir nichts mehr in Kontrolle haben und lernen zu vertrauen. Vertrauen lernt man halt nur dann, wenn man wirklich vertrauen muss. Es ist leider so. Und das sind die Zeiten, wo wir lernen können, dass das, was Gott verspricht, wahr ist. Ich bin so dankbar, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat, nicht nur, weil wir deswegen Karfreitag und Ostern feiern dürfen, weil er unsere Sünden getragen hat, sondern weil Jesus auf dieser Welt alles durchgemacht hat, was uns so begegnen kann in unserem Alltag. Er kennt jedes menschliche Gefühl, jede menschliche Not, er kennt die Herausforderung, die wir haben, und er versteht uns. In Matthäus 9, Vers 36 sagt Jesus, als er die Menschen sieht, die zu ihm kamen, er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus kennt deine Situation. Er hat auch schon die Lösung, noch bevor die Schwierigkeit da ist. Und er hat Mitleid mit dir, er hat Mitgefühl mit dir, wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Aber er kann dir manche Zeiten einfach nicht ersparen. Die Mamas unter euch, die wissen vielleicht, wie das ist, wenn das Kind die ersten Zähne kriegt. Das sind keine angenehmen Zeiten für das Kind. Das Kind ist unleidlich, es quengelt, es weint leicht. Aber was kann die Mama machen? Wäre es eine Lösung zu sagen, dann kriegt das Kind besser keine Zähne, dann hat es auch keine Probleme? Ist klar, es muss da durch. Kann die Mama irgendwas machen, dass es nicht so unangenehm ist? Kann sie nicht, aber sie kann mit dem Kind durchgehen und es trösten und sagen, ich bin da. Weil die Mama weiß, es hört auch wieder auf, was das Kind in dem Moment nicht weiß. Und so macht Jesus das mit uns. Er kann uns manche Situationen nicht ersparen, aber er hat Mitleid mit uns und er geht mit durch und er weiß, es kommen wieder andere Zeiten, selbst wenn wir das in dem Moment gar nicht sehen können. Im Vers 5 vom 23 heißt es, vom Psalm 23 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das sagt mir wieder, es ist normal, dass es im Leben Menschen geben kann, die einen nicht mögen, die einen ablehnen, die vielleicht sogar Dinge tun, die einem schaden wollen, die vielleicht sogar wirklich Feinde sind. Und das ist normal. Aber offensichtlich ist es doch möglich, in dem allen ein Leben zu haben, was man genießen kann. So in unserem Denken ist es ja so, und dann nehme ich mich nicht aus, mir geht es dann gut, wenn gerade alles klappt. Ich bin gesund, es funktioniert gerade alles, die Sonne scheint, ich bin gut drauf, ich habe keine Sorgen. Aber wenn ich dann Menschen sehe in anderen Ländern, die viel, viel weniger haben als wir und viel, viel weniger Absicherung und Vorsorge haben und sehe, wie glücklich und fröhlich die sind in diesen Umständen, dann sagt mir das auch, dass es möglich ist, Leben zu haben in schwierigen Situationen. Ein erfülltes Leben zu haben, Freude zu haben in solchen Situationen. David kennt das, als er den Psalm schreibt. Den Schafen ging es nicht anders. Damals gab es zur Zeit, jetzt nicht mehr, aber damals gab es noch Löwen und Bären in Israel. Und die Herde, wenn die draußen war, so im Freien, die war natürlich gefährdet durch diese Feinde. Und David hat mit diesen Tieren gekämpft, um die Herde zu schützen. David kannte das auch in der Situation, in der dieser Psalm geschrieben wird, als er auf der Flucht, wo König Saul war, der sein Feind war. So ein Hirte musste immer wachsam sein, besonders nachts. Vor einigen Jahren waren wir mit meiner Schwester, meinem Schwager in Sizilien, haben da so eine Woche Kletterurlaub gemacht. Wir haben so ein bisschen außerhalb vom Ort gewohnt und manchmal sind wir abends eben nicht gefahren zum Pizzaessen, sondern sind gelaufen, so zwei Kilometer oder sowas war das. Und das waren viele Wiesen und eine Zeit lang war da auch eine große Schafherde. Nun möchte man gerne so Schafe fotografieren, aber wenn du zu nah rangekommen bist an diese Schafherde, dann kam so ein großes, weißes Wollknäuel angeschossen, eigentlich zwei von denen. Und wenn die am hintersten Ende waren, waren die da und haben gebellt und haben geknurrt und haben sich davor gestellt. Und wenn du einen Schritt zu weit gegangen bist, dann haben die dich auch angegriffen. Diese Hirtenhunde waren enorm aufmerksam, auch nachts, wenn wir durch sind, die waren sofort da. Die haben diese Herde geschützt und haben unmissverständlich klar gemacht, ich bin kein süßes Schoßhündchen. Wenn du noch einen Schritt näher gehst, dann beiß ich dich. Dann kämpfe ich mit dir. Und du bist ganz freiwillig auf die andere Straßenseite gewechselt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist, was Jesus meint. Er ist wie dieser Hirtenhund, der wacht über die Herde. Der wacht auch über dich, wenn du Teil dieser Herde bist. Und er kommt vom letzten Ende angeschossen und macht unmissverständlich klar, wenn du meinem Schaf was antun willst, dann kriegst du das mit mir zu tun. Und das ist das, was wir auch letzte Woche an Ostern gefeiert haben. Jesus lässt sein Leben für die Schafe. Jesus beschützt dich, nicht nur einfach dein Leben, er beschützt dich, wenn andere Leute dich nicht so mögen. Er beschützt deine Gefühle, deinen Verstand, deinen Willen, deine ganze Person. Er kümmert sich um deine Feinde. Unsere Aufgabe ist es, die Feinde zu segnen, sagt uns die Bibel. Und Jesus kümmert sich um diese Person. Er wird sie nicht immer gleich aus unserem Leben entfernen. Aber wenn wir ihm vertrauen und wenn wir die Feinde segnen, dann wird er eine Veränderung zu seinem Zeitpunkt bringen. Das habe ich selbst erfahren. Es dauert manchmal länger, als es uns lieb ist, aber er tut es. Und es dauert auch deswegen manchmal länger, weil er diesen Menschen, die so sind, genauso die Chance gibt wie dir und mir, von ihren Wegen umzukehren. Mein dritter und letzter Punkt ist, Jesus, der gute Hirte, stellt dich wieder her. Im Vers 3 heißt es vom Psalm 23, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Im Englischen heißt es in der Bibel, he restores my soul. Er stellt wieder her, und das ist, was dieses Wort auch sagt, wiederbeleben, zurückbringen, etwas wiederherstellen. Jesus hat Träume für dein Leben. Er hat gute Dinge in dein Leben hineingelegt und er möchte, dass es dir gut geht. Und wenn Sachen in deinem Leben passiert sind, die Dinge kaputt gemacht haben, und es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der das nicht erlebt hat, Schicksalsschläge, Mist, den man selber gebaut hat, Sachen, die andere einem zugefügt haben, Jesus will dich wiederherstellen. So eine kaputte Seele ist oft geprägt von Kummer, von Traurigkeit, Bitterkeit, Härte, manchmal Hass. Aber Jesus will, dass du fröhlich sein kannst, dass du Kraft hast für dein Leben, dass du Hoffnung hast, dass du gute Dinge erwarten kannst. Wie Jesus diese Wiederherstellung vorstellt, sehen wir zum Beispiel an der Geschichte, die er erzählt vom verlorenen Schaf. Das finden wir in Matthäus 18, Verse 12 bis 14. Da sagt er, dass er dieses eine Schaf so lange sucht, bis er es gefunden hat. Er sagt nicht, ich habe ja noch 99. Das eine war eh nicht so fit. Ist nicht so schlimm. Sondern er sucht dieses eine Schaf, bis er es endlich gefunden hat. Und dann nimmt er es und er trägt es. Und er freut sich, dass er es gefunden hat. Und wenn du zur Schafherde Jesus gehörst, dann hat er das mit dir genauso gemacht. Er hat dich so lange gesucht, bis er dich gefunden hat. Und du hast dich finden lassen. In Hesekiel 34, in den Verse 15 bis 16 heißt es, ich selbst werde für meine Schafe sorgen und sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich werde das Verlorene suchen und das Verirrte nach Hause bringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Wenn du dir heute wie so ein verirrtes Schaf vorkommst und du denkst, du kannst nicht mehr zur Schafherde zurückkommen, weil du zu viel Mist gebaut hast, weil du vielleicht sogar bewusst weggegangen bist, dann gibt es eine gute Botschaft für dich heute. Du kannst zurückkommen. Jesus sucht dich. Er will dich zurückbringen zur Herde. Wenn du ihm deine Sachen gebracht hast, hat er dir schon längst vergeben. Vielleicht ist das Problem nur, dass du dir selbst noch nicht vergeben hast für die Fehler, die du gemacht hast. Vergib dir selbst. Du kannst zurückkommen. Und Jesus will dich wieder heil machen. Jesus hat komplett andere Maßstäbe als wir in unserer Gesellschaft. Wir suchen das Starke, das Perfekte. Diejenigen, die Bedeutung haben, eine gute Position haben, die was wegschaffen können. Fehler machen ist eigentlich ein No-Go. Fehler machen heißt, du bist raus. Aber bei Jesus ist das anders. Er hat ein Augenmerk auf die, die nicht so schnell können wie andere, die Verletzung erfahren haben, die krank geworden sind, die sich verlaufen haben. Und dann nimmt sie und möchte, dass sie heil werden. Als Kind war ich oft bei meiner Oma, die hat mit ihrer Schwester zusammen gewohnt und die hatten auch so ein paar Schafe. Und manchmal haben die Schafe sehr früh im Jahr geworfen und es war noch sehr kalt im Erzgebirge, ist da viel Schnee. Und dann kann es sein, dass diese jungen Lämmer krank werden. Und dann hat meine Großtante dieses Lämmchen genommen, hat es zu sich in die Küche genommen und hat es da aufgepäppelt. Da hat es keine Rolle gespielt, dass dieses Schäfchen eben vielleicht auch einen flotten Otto hatte. Es war nicht so wichtig, sie hat es aufgepäppelt, bis es wieder stark genug war, dass es wieder zurück in den kalten Stall konnte. Und das möchte Jesus auch mit dir machen. Er hat ein Augenmerk auf dich, wenn du gerade nicht ein starkes, fettes Schaf bist. Und er möchte aber das wieder stärken, dass du wieder ein kraftvolles, fröhliches Schaf bist. Natürlich musst du dich als Schaf auch verbinden lassen. In diesem Film, den wir gesehen haben mit diesem Hirten von Augsburg, war da so ein Schaf, das hat entbunden. Also er wusste genau, das sind die trächtigen Schafe, die vor der Entbindung stehen. Und er wusste auch, der Hirte, wenn die noch ein paar Minuten das Lamm nicht draußen ist, dann passt was nicht. Dann muss man nachschauen. Dann braucht das Schaf wahrscheinlich Hilfe. Ganz anders wie die Schafherde da hinten. Wenn die gelammt haben, dann konnte es schon mal sein, das haben wir auch gesehen, dass dann ein Todesschaf lag, weil Mutter und Lamm das nicht überlebt haben. Da war kein guter Hirte da, der sich darum gekümmert hat, um die Not. Dieser Hirte, der konnte gut zupacken. Der hat dann gesehen, dass dieses Schaf, jetzt habe ich auch gelernt, die müssen ihre zwei Pfoten draußen haben und Kopf, damit das Schaf normal rauskommen kann aus dem Mutterschaf. Da war aber nur eine Pfote unter Kopf. Das heißt, das andere hing irgendwo im Bauch fest. Und das Mutterschaf hatte schon Angst, die haben das dann auch zu mehreren gemacht, aber der hat dieses Lamm rausgezogen aus der Mutter. Das war jetzt nicht angenehm für das Mutterschaf, aber das war die einzigste Chance, dass beide überlebt haben. Und es ist gut gegangen. Und weil er so aufmerksam war, hat dieses Mutterschaf und dieses Lamm überlebt. Das ist etwas, was einen guten Hirten ausmacht. Der weiß genau, wann er aufpassen muss. Und er weiß, wann es Zeit ist, wie zu handeln. Auch wenn wir das manchmal nicht verstehen, wie dieses Mutterschaf das sicherlich auch nicht verstanden hat. Aber der Hirte wusste, was zu tun ist. Manchmal sind wir wie diese Schafe, wir wehren uns gegen die Wundversorgung. In der Chirurgie habe ich das oft erlebt, wie sich da Kinder manchmal gegen die Wundversorgung wehren. Das hat die Sache aber nicht besser gemacht. Und wir sind manchmal genauso. Aus lauter Angst und Panik wollen wir niemanden ranlassen und Jesus auch nicht, um das wieder instand zu setzen, was gerade nicht so in Ordnung ist. Weil wir Angst haben, es könnte so laufen, wie wir es uns nicht wünschen. Oder geht es nur mir so? Aber Jesus weiß, was in deinem Leben zu tun. Und es gehört zum Leben dazu, dass wir unangenehme Prozeduren über uns ergehen lassen müssen. Bei den Schafen müssen die Klauen geschnitten, ausgekratzt werden, weil die sich sonst entzünden und die Schafe nicht mehr gehen können. Mögen die nicht so. Nehmt das hier mit seinem Hirtenstab. Aber es ist notwendig, damit die Schafe gesund bleiben. Die Bibel verspricht uns, dass uns alle Dinge, alle, zum Besten dienen müssen. Auch die kaputten Dinge in unserem Leben, auch was schief gelaufen ist, kann Jesus nutzen, um was Neues, Wunderbares draus zu machen. Es gibt eine japanische traditionelle Art, um kaputte Keramik wieder ganz zu machen. Vielleicht magst du schon mal das nächste Bild zeigen. So, man sagt sich so, dass es im 15. Jahrhundert entstanden ist, als da ein Shogun, bitte fragt mich jetzt nicht, was ein Shogun ist, in Japan, sein chinesisches Teegeschirr kaputt gegangen ist. Das hat er geliebt und hat das zurück nach China geschickt und wollte, dass das repariert wird. Und die haben sich sicherlich Mühe gegeben, um dieses Kaputte, das Unschöne irgendwie unsichtbar machen, aber es ist nicht gelungen. Und dann hat er seine Kunsthandwerker beauftragt, sie sollen doch irgendeine Idee finden, dass das wieder ansehnlich wird. Und dabei herausgekommen ist Kintsugi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kann kein Japanisch. Das heißt wörtlich goldenes Zusammensetzen. Was für ein schönes Wort, goldenes Zusammensetzen. Es ist eine sehr aufwendige Reparaturtechnik, wo diese Teile, die Dinge, die kaputt gegangen sind, gereinigt werden, wo dann ein Lack eingefügt wird, der Goldstaub enthält und das mehrmals gemacht wird und die Teile wieder zusammengefügt werden und am Schluss auch nochmal mit Gold quasi nochmal drüber gesetzt wird und poliert wird. Und dann kann es sein, dass so eine gesprungene Keramik ausschaut und vielleicht sogar viel wertvoller ist als das Originalstück. Wir in unserer Gesellschaft, wir streben eher nach dem Perfektionismus, nach dem Fehlerlosen. Was ich so toll finde an dieser Technik ist, dass es überhaupt gar nicht darum geht, dass man das Kaputte verbirgt, sondern man stellt es wieder her, man würdigt das und man sieht auch mit Zerbruch im Leben, mit Dingen, die schiefgegangen sind, kann es am Ende schön sein. Und das finde ich richtig toll, weil Jesus macht es genauso, wenn du ihm die Einzelteile deines Lebens gibst. Es ist ein aufwendiger, langer Prozess. Wiederherstellung auch bei Jesus ist nicht so, in der Regel nicht so von jetzt auf gleich, sondern oft ist es ein Prozess, wo man Lage für Lage bearbeiten muss. Aber das und zwischendrin sind auch Ruhephasen nötig. Aber das Endergebnis ist schön. Du darfst gerne nochmal das nächste Bild, weil das finde ich einfach so schön. Das sieht man, da fehlen sogar Teile vom Leben. Aber wie wunderschön ist doch diese Schale, die vorher nur aus Einzelteilen bestanden hat. Und ich finde, es ist ein tolles Bild für das, was Jesus mit deinem und mit meinem Leben machen will. Er stellt es golden wieder her. Und du musst nicht die schlechten Seiten deines Lebens verstecken. Jesus macht sie neu. Und es ist auch so, wenn wir durch Dinge gegangen sind, dann können wir anderen helfen, die ähnlich kämpfen. Die Bibel nennt es nicht so, wir nennen das manchmal umgangssprachlich so auch eine Durchbruchsalbung. Was ist das? Das ist einfach eine übernatürliche Fähigkeit, dass wenn Schwierigkeiten sind im eigenen oder bei anderen, da den Durchbruch, eine Veränderung zu schaffen. Und das kriegen wir meistens nur dann, wenn wir selber durchgegangen sind. Jesus bewirbt sich heute bei dir. Er möchte dein guter Hirte sein. Er möchte dich führen. Er verspricht dir, dich zu versorgen und zu beschützen und dich wiederherzustellen. Die Frage ist, willst du ihm folgen? Wenn du ihm folgen willst, dann lass uns doch nochmal gemeinsam diesen Psalm 23 lesen, einfach als Bekenntnis, als bewusste Entscheidung, dass Jesus dein Hirte sein soll. Und wenn du magst und kannst, steh auch dazu auf, magst du nochmal ganz von Anfang den Psalm 23 einblenden. Dann lass es einfach uns gemeinsam nochmal lesen. Richtig laut. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Danke, Jesus.